Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe des Suhrkamp Espresso. Heute die große Überschrift: prekäre Verhältnisse. Und ich möchte beginnen mit einem flapsigen Spruch. Der flapsige Spruch lautet, das ging ja wohl nach hinten los, passt aber ganz gut. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung produzierte nämlich vor ein paar Jahren ein Video, ein animiertes Video, und darin feierte die fiktive Biologin Hannah die Vorzüge des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was ein Wort. Das kam jetzt gar nicht so gut an bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und plötzlich erschien im Netz ein Hashtag, ich bin Hannah. Und da machten sich dann die betroffenen Menschen Luft über ihren Ärger. Mitinitiator dieses Hashtags und auch Mitautor dieses Buches, ich bin Hannah, ist Sebastian Kubon, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Kubon.
Hallo.
Was haben Sie, ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Also das Video stand ein paar Jahre im Netz unbeachtet, dann irgendwann haben es alle gesehen. Wissen Sie noch, was Sie so gedacht haben, als Sie zum ersten Mal dieses Video gesehen haben?
Ja, das kann ich mir, da kann ich mich noch lebhaft reinfühlen. Also dieses Video tauchte auf einmal auf und man muss ja sagen, das ist ein animiertes Erklärvideo und hat so ein bisschen Sendung mit der Maus-Stil. Und da erklärt dann eine Doktorandin im Auftrag des BMBFs, warum es so super ist, dass Wissenschaftler nach einigen Jahren aus der Wissenschaft zwangsweise ausscheiden müssen, weil sie, und das war die Wortwahl, das Wissenschaftssystem verstopfen. Und da ist man natürlich empört, wenn man viele, viele Überstunden hat, Urlaubstage verfallen lässt und dann wird man sozusagen als Verstopfung bezeichnet. Ja, und das war der Moment, wo ich dann mit meinen beiden Mitinitiatoren gesagt habe, okay, wir geben dem Ganzen mal ein Gesicht, weil also ich bin ja auch Hannah, und daran haben sich dann viele, viele hundert Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angeschlossen und mal ihre Geschichte klar gemacht auf Twitter.
Jetzt könnte man natürlich als Nichtwissenschaftler, ich bin Nichtwissenschaftler, sagen, na ja, komm, also so ein bisschen Fluktuation ist ja gar nicht schlecht, da wird's durchgeblasen, da kann irgendwie was Neues nachkommen an Wissenschaftswissen. Das klingt doch jetzt erstmal für den Außenstehenden gar nicht so schlecht. Was ist denn daran so falsch?
Nun, wir müssen ja sagen, wir haben jetzt hier Befristungsquoten, die an 92% gehen. Wir haben so gut wie gar keine entfristeten Stellen mehr. Das heißt also, das System wird getragen von Leuten, die kurze Zeit in ihrer Motivation und in ihrer Kraft, sozusagen, die wird abgeschöpft, und dann heißt es in der Blüte der Jahre, so, jetzt such dir was anderes. Also würde das zum Beispiel ein Flugzeugbauer machen in dieser Art und Weise, wir hätten niemals Zeuge. Aber in der Wissenschaft soll es auf einmal toll sein. Im Übrigen, als Professor würde ich mich da ja übrigens auch etwas beschweren, weil die sind ja entfristet, und da müsste dann ja der Vergleich mit der Verstopfung auch irgendwie ziehen. Aber gut, das ist so eine Sache, die bisher nicht passiert ist.
Herr Kubon, kann man da jetzt aber nicht sagen, naja, das ist jetzt halt so ein wissenschaftlich individuelles Problem, oder sehen Sie da größere Missstände?
Natürlich ist das Problem für alle sehr individuell, sehr bedeutsam. Aber faire und gute Beschäftigungsbedingungen sind natürlich ein Wert an sich, aber man muss auch sagen, dass das Ganze eben kein Mitleidsthema ist, sondern massive Probleme eben nicht nur für die Individuen, sondern auch für die Wissenschaft, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft an sich mit sich bringt. Manche Hochschulen oder die Hochschulen an sich sind in vielen Fächern schon gar nicht mehr konkurrenzfähig. Da können Stellen gar nicht mehr besetzt werden, weil die Leute unter den Arbeitsbedingungen 10 bis 13 Überstunden die Woche umsonst gar nicht mehr arbeiten wollen. Und man merkt es auch, die Studierenden sind ja nicht blöd. Die sehen ja, wie die Arbeitsbedingungen ihrer Ausbilder und drinnen und Ausbilder sind. Die machen sich gar nicht mehr auf den Weg in die Wissenschaft, weil wenn der zweite Platz immer der erste Verlierer ist und es gar keine Trostpreise oder zweite Möglichkeiten gibt, wer soll das denn noch machen? Natürlich nur die Leute, die von sich aus privilegiert sind. Das Ganze bedeutet dann natürlich auch, dass die Wissenschaft wenig divers ist und viele Perspektiven wegfallen. Alles in allem ist das ein ganz großes, was man auch immer von dem Wort mal halten mag, Innovationshemmnis. Also viele langfristige Phänomene können unter solchen Bedingungen halt nicht mehr erforscht werden.
Jetzt haben sich ja unter diesem Hashtag Ich bin Hannah unfassbar viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeldet. Welche Schicksale, also welche prekären Verhältnisse fanden Sie denn jetzt persönlich am eindrücklichsten?
Naja, also man kann das ja auf zwei Seiten betrachten. Das eine ist, man sieht da einfach die Extremfälle, wodurch ein solches System der Befristung, also man muss ja sagen, viele von uns, also ich habe schon 1-Monats-Verträge unterschrieben und ich habe so einen Stapel Arbeitsverträge zu Hause auf dem Schreibtisch liegen. Das ist das eine. Und man hat dann Extremverhältnisse, wo Leute wirklich hart ausgebeutet werden und nachts um 4 im Labor stehen müssen und solche Sachen. Das sind ja auch in diesem Fall Extremfälle. Der Normalfall ist, finde ich, eben schon skandalös. Das ist eben der Punkt, dass nach 6 Jahren vor und 6 Jahren nach der Promotion, wenn man dann keinen entfristeten Vertrag ergattert hat, dann darf man eben nicht mehr eingestellt werden an deutschen Universitäten. Und diese Art und Weise, mit Menschen dann ja in ihrem 3., 4., 5. Lebensjahrzehnt umzugehen, die in wahnsinnig langer Ausbildungszeit qualifiziert worden sind. Und das alles von Steuergeldern. Mhm. Das ist meines Erachtens, denn der Normalfall ist schon der Irrsinn und gar nicht so sehr die Spitzen, wo dann aufgrund dieser gesetzlichen Einrichtung noch die Leute wirklich persönlich hart drangenommen werden. Der Normalfall ist der Wahnsinn, sagen wir es mal so.
Hat sich jetzt seit Ihrer Twitter-Initiative schon was getan? Was können Sie sich noch vorstellen?
Naja, also wir sind ja nicht die Ersten, die sich darüber beschweren. Mhm. Es gab vorher auch schon Twitter-Initiativen, aber die haben es eben meistens, oder Initiativen, die das generell angeprangert haben, aber die haben es eben meistens nicht aus der Bubble herausgeschafft. Was wir erreicht haben, ist, dass das Thema tatsächlich auf die Agenda gesetzt worden ist. Also, dass das jetzt in den klassischen Print- und Fernsehmedien auftaucht, das Thema. Und dass jetzt klar ist, wenn man von Hanna spricht, wer Hanna ist, das ist ein großer Erfolg. Und immerhin haben ja Forderungen, die wir damals aufgestellt haben, ist auch in den Koalitionsvertrag geschafft. Jetzt muss man abwarten, was die neue Regierung daraus macht.
Kommen wir von der Wissenschaft zu der Institution, die eigentlich Nährboden für die Wissenschaft sein soll. Ich habe das jetzt extra so gesagt, weil da ist viel nachzuholen, da ist viel zu arbeiten in der Klasse, nicht wahr? Deswegen heißt das Buch, das wir jetzt hier ein wenig näher beleuchten, auch Klassenkampf von Lorenz Marold und Susanne Fiedentus. Es beschreibt diese prekäre Situation in den Schulen anhand des Beispiels von Berliner Schulen. Herr Marold, wunderschönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Wann haben Sie denn gemerkt, weil Sie haben ja auch mit Frau Fiedentus Kinder, wann haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht?
Naja, wir haben es ehrlich gesagt als Journalistinnen gemerkt, die wir sind, die wir jeden Tag über die neuesten Anekdoten schreiben. Und irgendwann haben wir uns gesagt, es macht eigentlich Sinn, mal auf die gesamte Geschichte zu gucken. Gibt es da eigentlich einen roten Faden? Warum passiert hier eigentlich nichts? Warum wird nichts besser, sondern immer nur schlechter? Obwohl eigentlich jedes Mal zu jedem Beginn der Legislaturperiode die Politik verspricht, jetzt wird es aber richtig gut in der Bildungspolitik. Mhm. Und es wird jedes Mal immer nur schlechter. Das war eigentlich der Punkt. Und natürlich als Eltern haben wir auch gemerkt, irgendwie der ganze Ärger, alle Eltern ärgern sich, die Lehrerinnen ärgern sich, die Schülerinnen auch, alles sind Opfer. Ja. Wer sind eigentlich die Täter und warum?
Ich habe mich gefragt, weil ich in Berlin zur Schule gegangen bin und das ist dieses alte Ding, da, wenn du dann einen Bayern oder Bayerin getroffen hast, da haben die immer gesagt, dein Abi gilt doch gar nicht, du bist ja in Berlin zur Schule gegangen. Sie gucken ja ganz speziell auf dieses Berliner Schulgeflecht. Wie kann man das aber wirklich auch auf Deutschland übertragen?
Also wir gehen aus vom Berliner Schulgeflecht natürlich. Wir kommen aber auch aus unterschiedlichen Bundesländern. Das heißt, wir bringen auch die Erfahrung selber mit. Mhm. Und wir haben natürlich verglichen. Wir haben geschaut, was sind eigentlich Best-Practice-Beispiele? Was funktioniert anderswo und warum funktioniert anderswo besser? Bayern ist ein gutes Beispiel. Also zum Beispiel die Mathe-Tests in Bayern sind einfach schwieriger als die in Berlin.
Aber das ist ja für die Schüler jetzt erstmal nicht gut.
Naja, es ist für die Schüler, die einen Support kriegen, von ihren Eltern ist das nicht so schlimm. Mhm. Aber wir beschäftigen uns ja auch mit dem Versprechen der Politik, es extra für diejenigen gut zu machen, die schlechtesten Startchancen haben. Und das sind die, die in Berlin am schlimmsten auf die Nase fallen. Immer wieder bei jeder Statistik. Und da kann man schon viel lernen, was machen eigentlich andere besser.
Warum tut sich denn aber die Politik bitte schön bei diesem Thema so schwer? Kann man alles auf die einzelnen Bundesländer, auf das System der Bundesrepublik Deutschland schieben, vielleicht gerade da im Bildungssektor?
Naja, gerade weil es den Föderalismus gibt in der Bildung, kann man natürlich schön auch vergleichen, wer macht es eigentlich besser. Wir haben festgestellt, und deswegen heißt das Buch ja auch Klassenkampf schön doppeldeutig, immer da, wo viel Ideologie im Spiel ist, also wo viel Theorie da ist und ein stures Beharren darauf, dass die Theorie besser ist, als die Praxis funktioniert, immer da geht's schief. Und das geht in Berlin jetzt seit gut 25 25 Jahren genau schief, weil es gibt immer wieder einen ganz klaren, ideologisch aufgeblasenen Bildungsplan. Der wird nicht eingehalten und weil er nicht eingehalten wird, wird nicht der Plan geändert, sondern es werden die Ergebnisse vertuscht. Das ist eigentlich genau das Problem. Deswegen auch Klassenkampf. Es ist ein ideologischer Kampf um Bildung.
Das Schöne an Ihrem Buch ist ja, dass es nicht nur Bashing ist, sondern auch Ideen innehat. Wie kommen wir da raus?
Naja, wir haben ja 10 Hauptproblemfelder rauskristallisiert in diesem Buch und sind die einzeln durchgegangen. Da geht es natürlich auch um das Thema Digitalisierung, ein Riesenproblem, weil immer wieder wird verwechselt Digitalisierung mit dem Ausliefern von Laptops an Schulen, was natürlich überhaupt nichts ist. In Berlin wird immer noch der Job des Vervielfältigers in den Schulen ausgeschrieben, also Leute, die an Kopierautoapparaten stehen. Also wir haben gesagt, wir müssen die kleinen Pflänzchen, die es gibt in der Bildungspolitik, auch in Berlin, also da, wo Schulen selber was probieren, die müssen wir schützen davor, dass sie niedergetrampelt werden. Und dann wird aus vielen kleinen Blümchen irgendwann eine schöne Wiese. Wir müssen also viel mehr Autonomie den einzelnen Schulen überlassen. Wir müssen weg von dieser Idee, alles muss über einen ideologischen Kamm geschoren werden. Und wir müssen experimentieren lassen. Es gibt sehr viele Schulleiter, die Erfolg haben. Ihre Schüler werden besser und die werden abgesetzt, weil sie sich nicht an die Vorgaben der Bildungspolitik gehalten haben. Das geht natürlich überhaupt nicht.
Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass Ihr Buch etwas verändern wird?
Weil darüber diskutiert wird. Und wir haben es, glaube ich, zum ersten Mal hingekriegt, dass dieses Unwohlgefühl, was bei vielen ja vorherrscht, auch in der Politik übrigens, dass wir das mal tatsächlich gebündelt haben und tatsächlich strukturiert haben und eben auch Handlungsanweisungen gegeben haben, was müsst ihr anders machen. Also weg von diesem Gießkannenprinzip, wo man einfach nur viel Geld ausschüttet. Berlin gibt am meisten Geld für Bildung aus, hat die schlechtesten Ergebnisse. Mhm. Also das mal strukturiert anzugucken, nutzt ja allem, weil es sind alle betroffen, entweder als Eltern, Schüler, Lehrer oder als Steuerzahlerin, Steuerzahler oder Politiker, die immer beschimpft werden. Also es haben alle ein Interesse daran, dass es besser wird.
Letzte Frage, haben sich schon ein paar Politiker gemeldet?
Klar, es gibt welche, die sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, aber unterm Strich sagen sehr viele, gut, dass ihr es mal aufgeschrieben habt, weil das ist ja das Kuriose. Die stecken drin, machen diese Politik und sagen, wir können gar nicht anders, weil es gibt immer einen guten Grund, organisierte Unzuständigkeit. Und das muss man einfach aufbrechen.
Unser drittes Buch hier im Surkamp Espresso am heutigen Tage geht auf die prekäre Situation in der Arbeitswelt ein, also diese schöne neue Arbeitswelt. Ist sie wirklich so schön? Mal sehen. Es ist auf jeden Fall ein Buch voller Erzählungen, nicht ein Sachbuch, wie man vielleicht vermuten könnte. Es heißt Brauchbare Menschen, kommt von Magdalena Schrefel und wird vorgestellt von Frau Schürmann. Guten Tag, Frau Schürmann.
Hallo.
Also, es heißt, dass das Buch und die Erzählungen uns einen lakonischen Blick auf die Arbeitswelt liefern. Ich konnte damit wenig anfangen. Was sind das für Geschichten?
Ja, das sind Geschichten, die uns ganz hautnah in verschiedene Arbeitswelten mit reinnehmen. Über Figuren, die arbeiten in prekären Verhältnissen meistens, also schlecht bezahlt oder anders irgendwie unsicher. Zum Beispiel sind das Mitarbeiterinnen bei einer Security-Firma, die arbeiten am Flughafen und müssen da die Schlange am Check-in organisieren. Oder es sind Erntehelfer, also Saisonarbeiter ganz klassisch, die Spargel stechen zum Beispiel. Oder es gibt eine Geschichte, die spielt in einem Kaufhaus in einer Elektroabteilung. Es gibt eine Geschichte, die spielt auch in einem Bordell. Und wir erfahren was über den Alltag einer Domina. Und diese Geschichten beschäftigen sich unter anderem auch mit so Transformationsprozessen in diesen Arbeitswelten, vor allem mit dem Thema Automatisierung. Also was bedeutet das eigentlich, wenn Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen können? Werden wir dann obsolet? Was passiert dann? Arbeiten wir dann irgendwann für die Maschinen oder arbeiten die überhaupt noch für uns? Zum Beispiel gibt es einen Informatiker, der hat studiert, ganz am Anfang, bevor es das Internet gab. Mhm. Der weiß natürlich unglaublich viel über Hardware. Aber jetzt findet er sich in einer Situation, wo er keine Apps programmieren kann. Und dann ist er nicht mehr interessant für den Arbeitsmarkt. Mhm. Und dann wird er vermittelt vom Arbeitsamt und muss dann eben im Kaufhaus Toaster verkaufen. Und alle sind sich natürlich der Situation bewusst und sind sich bewusst, dass das total absurd ist, dass er überqualifiziert ist. Und es läuft dann auch nicht so gut, er bleibt auch nicht so lange da. Aber Magdalena Schrefel schaut sich dann eben an, okay, es gibt diese absurden Situationen, wie gehen denn die Menschen eigentlich damit um? Mhm.
Aber inwiefern können denn wirklich, weil es sind ja fiktive Geschichten, wie können fiktive Geschichten da neue Denkanstöße geben?
Ja, ich würde sagen, Sie können das besonders gut oder Sie können es vielleicht anders als ein Sachbuch. Ein Sachbuch macht das vielleicht eher abstrakt, da wird mit Statistiken gearbeitet, dann versuchen natürlich die Autorinnen, den großen Bogen zu erzählen, was gibt es da für Veränderungen. Aber in einer Erzählung kann ich natürlich so reinzoomen. Und ich erfahre dann durch die Figuren was über die Gefühle, über die Gedanken, die damit einhergehen. Und ich bin ganz anders dran an diesen Lebenswelten. Und ich erfahre ja, was bedeutet das eigentlich für die Menschen. Und ich finde, was Magdalena Schrefel ganz besonders gut macht, ist das mit Humor zu erzählen. Also okay. Gerade diese Absurdität so rauszuarbeiten. Es sind nicht, obwohl es oft ja tragische Situationen sind. Und es ist natürlich nicht leicht, in solchen Situationen zu leben. Aber diese Schicksalsschläge werden nicht als solche erzählt, sondern sie greift sich so Momente raus und treibt es ins Absurde und bringt uns auch zum Lachen und unterhält uns dabei und macht es halt viel leichter, damit umzugehen. Es gibt eine Geschichte, die ist besonders absurd, finde ich. Das ist die, die in einem Bordell spielt. Da erfährt die Sexarbeiterin eines Tages, ja, der Chef hat jetzt so eine hochmoderne Sexpuppe aus Silikon angeschafft, komplett mit Sprachprogramm, intelligentem Sprachprogramm und allem drum und dran, also eigentlich ein Roboter. Und jetzt sollen sich die Frauen hinsetzen und mit dieser Puppe sprechen, damit sie lernt, Geschichten zu erzählen. Mhm. Also eine total absurde Situation letztlich. Und über diesen Humor und dieses Absurde schafft sie es, dass wir uns einlassen auch als Leserinnen auf diese Situationen und uns damit anders beschäftigen können.
Jetzt haben Sie so ein paar Beispiele gebracht, also gerade die Sexarbeiterin, dann Informatiker, Security oder sowas. Ist es vielleicht aber auch so, weil die Frage ist ja, also eine Autorin, ja, in dem Falle schreibt ja auch. Das ist ja auch irgendwie Arbeit. Reflektiert die Autorin da vielleicht über sich selber auch ein bisschen?
Genau, das ist ein anderes ganz wichtiges Thema in diesem Band, dass sie sich damit beschäftigt, ja, ich bin natürlich keine Saisonarbeiterin. Mhm. Ja. Ich bin Schriftstellerin. Und was heißt das? Es gibt am Ende des Bandes eine fiktive Preisrede einer Autorin, die vielleicht so eine Art alter Ego ist von Magdalena Schrefel. Und die fragt sich, ja, bin ich jetzt eigentlich Schriftstellerin? Mhm. Ist das die Arbeit, die ich mache? Aber wie kommt es, dass ich so viele Jobs trotzdem machen muss, um Geld zu verdienen? Ist das dann nicht eigentlich meine Arbeit? Und dann kommt sie darauf und sagt, na ja, gut, also jetzt haben wir dieses fertige Buch. Das ist ja offensichtlich ein Produkt und das ist ein Produkt von Arbeit und unter anderem Schreibarbeit. Aber klar, es muss auch gesetzt werden, es muss gedruckt werden. So dann, und dann hat sie so einen anderen Blick darauf. Aber damit hört es auch gar nicht auf, sondern da fangen die Fragen erst an. Dann muss sie sich auch fragen, wann fängt diese Arbeit denn an, wenn Schreiben meine Arbeit ist? Wenn ich mich hinsetze und mit Erntehelfern spreche über ihr Leben, ist dann dieses Gespräch schon Arbeit? Und ist das auch deren Arbeit oder nur meine Arbeit? Und so stellt sie sich immer wieder in diesem Band Fragen über so Figuren, die als alter Ego funktionieren. Ja, wessen Geschichte erzähle ich hier eigentlich? Wessen Arbeit ist das? Und eigne ich mir vielleicht Geschichten auch an? Und was passiert da eigentlich genau?
Und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem Seitensprung, traditionell beim Surkamp Espresso. Also das Buch, das nicht bei Surkamp erschienen ist, aber trotzdem was mit dem Thema zu tun hat. Und wir schalten nochmal zu Sebastian Kuborn. Herr Kuborn, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe Ihnen passend zum Thema Peter André Alt, Exzellent, zur Lage der Deutschen Universität aus dem Beck Verlag mitgebracht. Das ist ein interessantes Buch. Das Ziel ist die gründliche Reflexion über die Mission der Universität im 21. Jahrhundert in drei Teilen. Es ist ein historischer Abriss der Bundesrepublikanischen Universität seit 1960. Er teilt da ordentlich gegen die Gremienuniversität aus. Er diskutiert den Status quo und erläutert Gestaltungspotenziale. Mhm. Weswegen ist das Ganze jetzt interessant? Peter André Alt, früherer Präsident der FU Berlin, ist seit 2018 der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, also quasi einer der obersten Hochschulfunktionäre. Das ist das Besondere. Es ist eben kein wirklich unparteiisches Buch, sondern Erinnerung und Reflexion eines nicht nur Dabeigewesenen, sondern auch gestalterisches Verantwortlichen. Also es ist sozusagen ein seltener Einblick in die Hochschule von der Spitze der Gremien aus gesehen, wo dann auch man einen Einblick in die internen Abläufe erhält. Das Problem aus meiner Perspektive ist natürlich, dass die Diskussion der Situation der wissenschaftlichen Mitarbeiter ohne Professur ein bisschen untergeht. Also er verharrt hier ein bisschen in veralteter Nachwuchslogik. Da war jetzt kein Wortspiel beabsichtigt, aber so ist es eben. Diese haben nämlich einen Eigenwert, diese wissenschaftlichen Mitarbeiter, weil sie eben so viel Forschung und Lehre machen. Und wenn man das Ganze dann nur auf Qualifikanten reduziert, dann ist es eine problematische Perspektive. Ich denke, wir müssten hier weniger über Entfristungsquoten sprechen, wie alt es macht, sondern mehr über dauerhafte Perspektiven, wie wir das machen könnten. Eine wesentliche Einsicht formuliert er aber, der ich mich anschließen kann, er plädiert gegen dauerhektische Forschungsbetriebsamkeit, sondern für solche Forschung, die in Ruhe und gewissenhaft betrieben werden kann. Also mein Fazit, Als Historiker ist es ohnehin eine spannende Quelle für zukünftige Forschung und ein interessantes Ego-Dokument über Wissenschaft des 20. und des 21. Jahrhunderts. Aber darüber hinaus bietet es eben doch wirklich einen guten Einblick in die Hochschulen und ist ganz wesentlich für das Verständnis aktueller Entwicklung. Daher ist es für mich eine klare Empfehlung für alle, die sich für Wissenschaftsorganisation und Wissenschaftspolitik interessieren.
Herr Kuber, vielen Dank. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Machen Sie was draus. Bis dann. Tschüss.